Ich hoffe, dass mir das heute Morgen gelingt, erzählt von der Treue Gottes, von der Größe Gottes und dass das jeden von uns ganz neu erfasst. Ich komme gerade von einer 10-tägigen Israel-Reise zurück mit unserem Hauskreis. Das war eine schöne Erfahrung. Letzten Samstag, nur so nebenbei, waren wir in einem Gottesdienst, der hat 2 Stunden und 20 Minuten gedauert. Das heißt, wir werden heute schließen um 12:30, das Fußballspiel, wenn Deutschland die Mannschaft nicht zurückzieht, findet sowieso etwas später statt. Und jetzt kommt's. Die Predigt dauerte 75 Minuten. Grandios. Ich überlege, ob ich umziehe. Ich habe mal so geguckt, vor mir nickte einer ein. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Wir hatten auch 4 Teenies dabei. Da habe ich gedacht, nachher, naja, da werden sie so richtig so mal ihren Dampf ablassen. Nee, das hat, die haben sie ganz gut geschluckt. Also, ich bin gespannt, wie ihr das heute Morgen hier überlebt. Also, endlich hat man mir mal ein Maß gegeben an der Stelle. 75 Minuten. Ich gucke genau, wer da noch hier wach ist. Aber beim Krimi schläft man nie ein. Ich schaue schon mal Krimis. Meine Frau auch manchmal, da sagt sie, oh, das ist mir so grausam. Ich sage, weißt du, wird ja nur gespielt. Und ich bin da und wenn es schlimm ist, ich nehme deine Hand und so. Also ich finde das groß. Heute Morgen gibt es ein Krimi aus der Bibel. Könnt ihr mal aufschlagen, 2. Mose 13. Es gibt ein Krimi, der mich begeistert und an dem mir die Größe Gottes deutlich wird. Und darauf kommt es an, die Größe Gottes. Und das wünsche ich. Dass heute Morgen jeder diese 75 Minuten der Predigt nicht nur übersteht, sondern dass er anders nach Hause geht und sagt, wie gut, dass Gott mit mir und ich mit Gott unterwegs bin. Das Thema heißt, mit Gott unterwegs, gut unterwegs zum Ziel. 2. Mose 13 lese ich vor. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer. Vielleicht müsste ich noch die Situation ein bisschen erklären. Gott hat das Volk Israel aus einer 430-jährigen Sklaverei aus Ägypten heraus befreit. Und er hat diesen Sklaventreiber Pharao wirklich in die Knie gezwungen. Und er hat damit seinem Volk die Tür zur Freiheit aufgestoßen und sein Volk in einen Marsch gesetzt zu einem wunderbaren Ziel in das Land Kanaan, dort, wo Milch und Honig fließt. So heißt es in der Bibelsprache. Das heißt, dort, wo das Leben wirklich genießbar ist, wo das Leben in Fülle ist. Gott, das kann man daran sehen, Gott möchte nie, dass seine Menschen geknechtet werden. Deshalb will Gott immer Freiheit. Und genau deshalb hat Gott das Absteigequartier des Welterlösers gesucht in Israel, wo ich vor einigen Tagen war. Das Absteigequartier für den Weltbefreier, den Christus. Damit er uns in die Freiheit setzte, Freunde. Dass wir das nie vergessen. Und glaubende Menschen sind somit durch Jesus auf einen guten Weg gebracht, unterwegs durch die Zeit zu einem wunderbaren Ziel. Und dieses Ziel heißt Ewigkeit. Und jetzt der Text. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstände stößt und kämpfen muss, dann ändert es seine Meinung und kehrt wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Und während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Der Herr sagte zu Mose, befiehl den Israeliten, dass sie vom direkten Weg wieder abkehren und vor Pi-Hahiroth ihr Lager aufschlagen zwischen Migdol und dem Meer gegenüber dem Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, ha, sie haben sich verlaufen und sitzen jetzt in der Falle fest. Ich werde ihn, so sagt Gott, ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und seinem Heer durch einen vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten taten, was der Herr gesagt hatte, und änderten ihre Marschrichtung. Als dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass die Israeliten geflohen waren, bereuten er und seine Minister ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten, was für eine Dummheit haben wir gemacht. Wir haben die Israeliten laufen lassen, unsere besten Arbeitskräfte. Der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit, auch die 600, die seine Elitetruppe bildeten. Jeder Wagen war nicht nur mit einem Wagenlenker und dem Bogenschützen, sondern auch noch mit einem Schildträger besetzt. Der Herr machte den Pharao, interessante Formulierung, der Herr machte den Pharao, den König von Ägypten, so starrsinnig, dass er den Israeliten nachjagte, die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und holte sie ein. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zu dem Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine besseren Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir dir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern versklavt sein. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir jetzt hier in der Wüste umkommen. Mose antwortete ihnen, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet tatenlos stille zusehen. Der Herr sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber strecke deine Hand aus, erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie hinter ihnen ins Meer gehen. Dann will ich am Pharao und seinem Heer, an allen seinen Streitwagen und Wagenkämpfern meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht zeige. Der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich jetzt hinter sie, sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Meer zurücktrieb. So verwandelte es sich in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer, und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie. Und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten ihn her ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und er stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen. Ganz interessante Formulierung, die habe ich mir in meiner Bibel immer unterstrichen. Die sind für mich ganz, ganz, ganz wertvoll. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, sodass sie nur mit Mühe vorwärts kamen. Die Ägypter sagten, der Herr steht auf der Seite Israels. Er kämpft gegen uns, nur fort von hier weg. Nun sagte der Herr zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus. Dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Mose streckte seine Hand aus und so strömte das Wasser bei Tagesanbruch zurück. Die fliehenden Ägypter rannten geradewegs hinein und der Herr trieb sie mitten ins Meer. Das Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die gesamte Armee des Pharao, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Kein einziger von den Ägyptern kam mit dem Leben davon. Die Israeliten aber waren auf trockenem Grund mitten durchs Meer gegangen, während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel von seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit tiefer Ehrfurcht und Staunen. Und sie fassten festes Vertrauen zu ihm und Mose, seinem Diener und Bevollmächtigten. Ihr Lieben, drei Punkte, wie könnte es sein, auch bei 75 Minuten? Erstens, Gott mutet seinem Volk Umwege zu. Gott mutet seinen Leuten Umwege zu. Dieser Flüchtlingstreck umfasst 600.000 Männer plus Frauen und Kinder. Man geht von circa 2 Millionen aus. 2 Millionen. Und sie könnten in 10 Tagen am Ziel sein. In 10 Tagen. Wenn sie den kürzesten, den direkten Weg nehmen würden. Und dann kommt auf einmal eine völlig andere Kursänderung. Eine völlige Kursänderung, die kaum zu begreifen ist an der Stelle. Nicht auf dem geraden Weg durch die gebaute Handelsstraße der Philister, vierspurig, herrliche Landschaften, wunderbare Raststätten, sondern ein Umweg. Ein Umweg und dann noch durch die Wüste. Ich habe das jetzt 10 Tage genossen zwischen 30 und 40 Grad. Und dann gehen, aber Heidewitzka, sengende Sonne, Staubschlucken, wilde Tiere. Ein Umweg, eine Skizze vielleicht. Irgendwo habe ich mein Ding doch hier. Der direkte Weg wäre gewesen. Der direkte Weg wäre gewesen. Da ist der Auszug. Hier dieses, in 10 Tagen wäre man am Ziel gewesen. Und jetzt sagt Gott nein. Ihr geht hierher. Ihr geht dahin. Und nachher macht er nochmal eine Änderung. Umweg. Als Autofahrer habe ich schon Probleme, eine Umleitung zu verfolgen. Ich will nach Hause Fußball gucken oder was weiß ich. Und dann gibt's eine Umleitung. Katastrophe. Und hier in die Wüste. Enttäuschung. Verärgerung. Wir möchten alle gern den kürzesten Weg zum Ziel gehen, oder? Auf dem direkten Weg etwas anpeilen. Auch wenn wir manchmal nur schwer begreifen, dass wir lieber die größten Umwege gehen, selber die größten Umwege gehen, weil wir Gott aus unserem Leben ausklammern oder auf eigene Faust losmarschieren und dabei so viel Lebensenergie verschleudern. Mit Gott kann man ja nicht boxen. Ist noch niemand gut bekommen. Und dabei meinen wir oft, wir wüssten, was der beste und der richtigste und vernünftigste Weg wäre. Ist es nicht so? Gott führt einen Umweg. Von ganz anderer Art sind Gottes Umwege. Er mutet sie uns zu. Er mutet sie uns unverständlicherweise hier und da zu. Aber Gottes Umwege sind Zeichen seiner Liebe. Und wenn wir jetzt hören, warum Gott das Volk einen Umweg macht, bitte. Gott dachte, wenn das Volk auf dem direkten Weg auf Widerstand stößt, und kämpfen muss, dann ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Dann rutscht ihnen das Herz in die Hose und dann kehren sie um. Und Gott möchte das nicht. Und Gott möchte das nicht. Gott kennt den Weg der Zukunft und sein Volk kennt den Weg nicht, weiß nicht, was ihm auf dem kürzesten Weg begegnen wird. Und Gott weiß, die Philister werden sich nicht kampflos ergeben. Ganz gewiss nicht. Und die sind für die ermatteten Israeliten, die so viel Staub geschluckt haben, eine Nummer zu groß. Und dann werden sie mutlos und gehen wieder freiwillig zurück in die Sklaverei. Ich fand einen Satz gestern, den möchte ich euch zumuten. Und frag mal, ob du dich darin wiederfindest. Ob Christ oder nicht Christ. Der Hang zum Misstrauen gegen Gott ist auch bei Gottes Volk so groß, dass er schweren Herzens es keine geraden Wege führen kann. Der Hang zum Misstrauen ist ja das Kennzeichen des Menschen, der die unmittelbare Verbindung zu Gott verloren hat. Und das ist auch bei glaubenden Menschen oft noch der Fall. Das habe ich mir unterstrichen gestern. Der Hang zum Misstrauen ist auch bei dir noch da. Und zuweilen auch bei mir, oder? Und Gott kennt sein Volk. Und er sagt, deshalb sollst du nicht den direkten Weg gehen, sondern einen Umweg machen. Das heißt doch, ich kenne deine Kraft. Ich kenne deinen Mut. Ich kenne deine Belastbarkeit. Ich weiß, wie du bist und ich weiß, wie du reagierst. Und ich weiß, was ich dir zumuten kann und was ich dir nicht zumuten kann. Und deshalb war für dieses Volk damals der leichtere, der direkte, der schnellere, der leichtere, der vernünftigere Weg war der gefährlichere Weg. Der gefährlichere Weg. Und der Umweg durch die Wüste war der bessere Weg. Vergesst das nicht. Der bessere Weg. Und diese Zumutung Gottes, eines Umweges, geschieht aus Liebe und weiser Voraussicht. Ihr Lieben, ist das nicht eine ganz, ganz großartige Nachricht, wenn wir die in unser Leben hineinlegen? Gewissheit dafür, dass unser Herr mit uns unterwegs ist und uns genau kennt und die Wegstrecke unseres Lebens kennt und von daher uns die Wege gehen lässt. Es ist ein ganz großartiges Vorrecht, diesen Herrn mit auf seinem Weg zu wissen, oder? Das ist mir hier so deutlich geworden. Gott ist nicht vergleichbar mit irgendeinem kaltherzigen Anführer, der seine Kompanie ohne Rücksicht auf Verluste durch die Streitmacht der Feinde jagt, um zum Schluss mit wenigen irgendwie anzukommen. Nein, das ist Gott nicht. Gott ist liebender Vater, weiser, umsichtiger Vater, der unsere Stärken und Schwächen und Anfälligkeiten kennt, unsere Belastbarkeit und unsere Tragkraft, ja sogar unseren Kleinglauben, unsere Mutlosigkeit und unsere wunden Stellen und unsere Versuchlichkeit, unsere Achillesfersen kennt. Er kennt sie. Das alles hat er im Blick. Und von da aus legt er die Reiseroute fest. Von da aus. Weil er die größeren Gefahren des einfachen und bequemeren Weges kennt. Und weil er uns vorbeiführen will an dem, dem wir vielleicht noch nicht gewachsen sind. Vielleicht erst später. Und dann denken wir an Mose, an Abraham, dem hat Gott erst in Kapitel 22, nachdem er lange Jahre unterwegs war als Glaubender, erst diese große Versuchung zugemutet. Nicht am Anfang seines Weges, fast am Ende seines Weges, weil das Vertrauen noch wachsen musste. Gott überfordert nicht, nimm das mit nach Hause. Gott überfordert nicht. Sicher, wir werden nicht alle Umwege sind uns einsichtig. Und manchmal erkennen wir manches im Nachhinein. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir manche Wege nicht verstehen. Ich habe die Tage ein Buch angefangen, da geht es darum, wie Menschen unwahrscheinlich viel zustößt, Menschen des Glaubens, und wie sie in einen Tunnel hineingeraten. Und wie das lange gedauert hat, wie dort wieder Licht in diesen Tunnel hineinkam. Zunächst mit einem Streichholz vielleicht, so ein ganz kleines Ding. Und das ging dann weiter. Es wird nicht alles offenbar. Und wir werden mit Fragen und mit Rätseln die Bühne dieser Welt verlassen. Und er wird eines Tages alles auflösen, alles, jeden Weg. Und auch jeden Umweg, an dem wir uns gerieben haben, an dem wir verbittert waren und so weiter. Alles verständlich. Er wird es tun, glaubst du das? Aber ob dieses Wissen nicht ein neues Licht auf manchen unverständlichen Weg und Umweg wirft und uns ermutigt, durchzuhalten, nicht aufzugeben und zu vertrauen, Gott führt uns durch manche unübersichtlichen Kurven des Lebens, aber immer zielgerichtet, immer zielgerichtet. Er hat einen Zielblick. Und er möchte, dass seine Leute auch diesen Zielblick gewinnen für ihr Leben. Und so marschieren. Gott kann uns heilige Umwege gehen lassen. Übrigens, er geht auch die Umwege mit. Er geht auch die Umwege mit. um uns vor größeren Schwierigkeiten zu bewahren, um unser Vertrauen zu ihm reifen zu lassen und damit wir seine Macht und Herrlichkeit erleben. Das Zweite, Gott nimmt seine Fürsorgepflicht ernst. Gott nimmt sie ernst. Das Volk Israel in der Wüste, kein Kompass, keine Landkarte, kein Hinweisschild, keine Orientierungshilfe, wilde Tiere, total allein auf sich gestellt und doch nicht allein. Und dann lesen wir dieses fantastische Wort, bitte. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und nachts unterwegs sein. Einzelheiten bleiben für uns hier rätselhaft, halte ich mich gar nicht lange dran auf. Eine großartige Sache, Gott ist mit ihnen unterwegs. Das heißt, Gott lässt sein Volk nicht allein. Das Volk Gottes ist nie Führer und schutzlos, sondern er umgibt seine Leute Tag und Nacht. Er selbst übernimmt die Führung. Und dann sagst du vielleicht, Mensch, das wäre eine tolle Sache, wenn wir das heute auch so erleben können. Wolken und Feuersäule und so weiter, ein Donner noch dazu irgendwo, wäre nicht schlecht. Haben wir weniger Freunde? Haben wir weniger? Sind wir schlechter dran als das Volk Gottes des alttestamentlichen Bundes? Sicher haben wir keine Wolken und Feuersäule, aber wir haben Versprechen. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Versprechen uns in der Flut der Worte überhaupt noch erreicht, dass unser Herr, der Auferstandene, sagt, mir ist es möglich, dem Auferstandenen, dass ich jeden Tag mit jedem auf diesem Kosmos meiner Leute unterwegs bin. Und bei jedem bin ich realer, als der Pastor vor euch steht und vieles andere mehr. Ich bin bei dir jeden Tag bis an das Ende deines Lebens und das Ende dieser Welt. Ich, der lebendige Christus, kann das tun und ich will das tun und ich werde das tun. Denk ja nicht, dass du allein unterwegs bist. Denk es ja nicht. Keiner geht den Weg seines Glaubens und seines Lebens allein, es sei denn, er will das. Niemand ist auf sich selbst gestellt, sondern Jesus ist der, der vor uns, der hinter uns, der über uns, der unter uns, der neben uns und der in uns ist. Christus. Und davon dürfen wir ausgehen. Gehen wir davon aus? Gehst du so morgen in den Alltag? Gehst du so durch diese Woche? Oder bemitleidest du dich, dass du alleine bist? Und von dieser Gewissheit in alle Höhen gehen, damit wir uns nicht überheben, und auch durch alle Tiefen und Tunnel erfahren. Und einen herrlichen Satz, den Gott seinem Mann David, dem er gerade die Sache mit dem Ehebruch geregelt hat, dann sagt zum Schluss, nicht nur ich wasche deine Schuld ab, du kannst entlastet durchs Leben gehen, sondern ich, der lebendige Herr, will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten und will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist ein Wort, oder? Das gefällt mir. Meine Frau hat mich früher immer mehr mit den Füßen geleitet, so unterm Tisch, so als wir gerade verheiratet waren, so ein Tritt, weil ich das nicht gemerkt habe. Heute kann sie mich fast mit den Augen leiten. Sagenhaft, aber ich muss ihr in die Augen schauen, sonst bringt das nichts. Manchmal schaue ich auch weg und dann habe ich nichts gemerkt. Habe ich meine guten Gründe dafür. Okay, aber ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist fantastisch. Das ist unsere Verantwortung. Bleib auf Tuchfühlung mit diesem Herrn. Schau ihm in die Augen. Das möchte ich jeden Tag tun. Jeden Tag. Damit er mich leiten kann. Weil ich weiß, dass seine Wege die besten Wege sind. Spüren wir eigentlich diese liebevolle Fürsorge unseres Herrn? Dieser gute Hirte, der nimmt seine Verantwortung wahr. Nicht jeder Chef übernimmt die volle Verantwortung für seine Leute. Und er wird die an manchen Stellen vielleicht ausbeuten und was weiß ich, was ich immer so hier und da höre. Aber bei ihm ist es anders. Und wer sich diesem Herrn anvertraut, der ist in den allerbesten Händen. Der ist in den allerbesten Händen. Und er schenkt Orientierung, dieser Herr, durch sein Wort, ganz gewiss. Aber vor allen Dingen durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dort, wo ein Mensch wirklich Christus in sein Leben aufnimmt, da wird er bewohnt vom Heiligen Geist. Und da geht Gott mit ihm die intimste Beziehung ein, die er überhaupt zu einem Menschen eingehen kann. Und Gottes Heiliger Geist, der Christus in uns, der will uns führen, der will uns leiten. Er ist der Souffleur Gottes. Und er will uns den Weg weisen. Ihr Lieben, halten wir eins fest, wer zum Glauben kommt, der kann mit dieser großartigen Führung des guten Hirten rechnen. Gott übernimmt die Verantwortung für die Wegstrecke, die bei einem Glaubenden beginnt, der ihm zu ihm Ja sagt. Das hat mich neu vorgemacht. Gott nimmt sich selbst in die Pflicht. Der gegenüber uns zu nichts verpflichtet ist, der sagt, du, ich bin Vater. Ich bin jetzt dein Vater und ich nehme meine Vaterschaft ernst und deshalb möchte ich dich leiten. Du liegst mir am Herzen, du bist mein geliebtes Kind und deshalb gehe ich mit dir. Besser kann man auch in dieser Welt nicht aufgehoben und durchs Leben gehen. Würdest du das auch für dich sagen? Besser geht es nicht. Von Gottes Seite steht das fest. Ich habe dauernd das Lied gesucht. Ich bin in guten Händen. Hab's nicht gefunden, vielleicht kennt ihr es. Ich bin in guten Händen. Halte das fest. Wichtig ist unserer Seite, von seiner Seite ist das klar, wichtig ist von unserer Seite, dass das da ist. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich will deinen Weg gehen. Ich will deinen Weg gehen. Und wenn du einen Umweg vielleicht für mich bestimmt hast, dann hast du vielleicht auch deine Gründe dafür, auch wenn ich das zurzeit und momentan nicht verstehe. Aber Herr, ich vertraue dir. Vertrauen steht immer höher als das Verstehen und ganz gewiss gegenüber dem lebendigen Gott. Geführte Menschen, die leben gelassener. Und nun möchte ich dich mal bitten, dass du das mit nach Hause nimmst. Und dass du das für dich durchdenkst und dass du eine gedankliche Nagelprobe machst. Ich bin ein vom Allerhöchsten umsorgter und geleiteter Mensch. Ich bin nicht nur auf meine Weisheit angewiesen, sondern da ist ein weiser, fürsorglicher Herr, dem ich am Herzen liege und der die Wege bestimmt. Ich bin nicht nur angewiesen auf meine begrenzte Perspektive, sondern da ist der Herr. Und das finde ich so toll in diesem einen Lied, der keine toten Winkel hat. Als Autofahrer haben wir tote Winkel. Dieser Herr hat keinen toten Winkel. Bei dem ist alles offenbar und klar. Und von daher legt er die Marschroute fest. Geführte Menschen leben gelassener. Und dann überlege das mal, was heißt das für deine Lebenssituation? Was heißt das vielleicht für die Partnerschaftsfrage? Was heißt das für die Kindererziehung? Und für Beziehungsfragen und vieles andere mehr. Geführte Menschen leben gelassener. Und ein dritter Punkt. Gott schenkt Kostproben seiner Macht. Gott schenkt Kostproben seiner Macht. Aus heiterem Himmel lässt Gott durch seinen Boten Mose sagen, Retour, Kehrtwendung. So ein ganz merkwürdiger Befehl. Rolle rückwärts, erst südostwärts und jetzt südwestwärts. Wieder eine Änderung. Und dann lagern sie sich dort und dann kommt das dem Pharao zu Ohren, den Gott ja weich gemacht hat durch die ganzen Plagen und so weiter. Bibelkenner wissen darum. Und jetzt sagt der Pharao, wie konnten wir so nur bescheuert sein und konnten unsere besten Sklaven freilassen? Auf mit der ganzen Heeresmacht, die holen wir uns wieder zurück. Und dann ist das Volk Israel mitten in der Falle. Vor ihnen das Meer und hinter ihnen die heranrückenden Ägypter, mitten in der Falle. Kurze Zeit und dann ist das vorbei. Ihr Lieben, darf ich es mal so sagen? Gott lässt manchmal solche Zwickmühlen, kennt ihr den Ausdruck? Solche Zwickmühlen in unserem Leben zu. Die lässt er zu. Vielleicht, damit wir nicht denken, wir seien die großen Macher und wir hätten alles im Griff. Wir sind ja manchmal größenwahnsinnig. Alles im Griff. Vielleicht auch, damit wir manchmal merken, wer wir noch sind. Wer wir noch sind, auch als Glaubende. Und wie mancher Glaubende sagt, ich schäme mich über meine Gedanken. Ich habe so einen schäbigen Gedanken gehabt, so sagte mir diese Woche irgendwo jemand. Einen ganz schlimmen Gedanken habe ich gehabt. Ein Wunsch. Und dass wir merken, dass wir ihn brauchen und noch brauchen. Und jetzt ist das Volk Israel in der Falle. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Bitteschön. Zu murren. Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wären wir viel besser beerdigt worden? Wozu hast du uns dort rausgeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir jetzt hier in der Wüste umkommen. Nicht nur verständliche Sorgen, sondern Anklage, Murren, Hadern mit Gott. Das Vertrauen der glaubenden Israeliten reicht nicht weit. Wie weit reicht eigentlich dein und mein Vertrauen? Das haben wir nun davon, dass wir uns auf den Weg des Glaubens gemacht haben. Schwierigkeiten, die wir früher nicht hatten, auf einmal sind sie da. Und fällt euch was auf, das ist für mich eine ganz tolle Bibelstelle. Die hat mich zeitlebens auch begleitet. Die haben einen völlig neuen Blickwinkel auf einmal. Einen getrübten Blickwinkel. Die haben keinen klaren Durchblick mehr. Was haben sie geschrien in der Not der Sklaverei? Gott, wie machst du, wie kannst du uns sowas zumuten und so weiter? Hol uns hier raus und vieles. Die haben geschrien und Gott schickt Hilfe. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Und jetzt sind sie auf dem Weg des Glaubens an einer schwierigen Stelle angelangt. Auf einmal merkt ihr, da haben sie eine rosarote Brille. Das, was früher schlimm war, das sehen sie auf einmal ganz positiv. In Ägypten ging es uns großartig, konnten wir Fußball spielen, alles machen. Und jetzt hier in der Wüste, Staubschlucken und vieles andere mehr. Merkt ihr, die haben einen ganz anderen Blick. Die Anfechtung hat ihnen den Blick getrübt. Und sie sehen den Weg des Glaubens nicht mehr als Gewinn. Nein, sondern zumindest als ganz großes Fragezeichen oder sogar als Verlust. Und jetzt kommt die Frage, kennen wir das nicht auch? Da hat man sich auf den Weg des Glaubens gemacht. Und da hat man sich freudestrahlend auf Jesus eingelassen. Und irgendwie unterschwellig, auch wenn es vielleicht gar nicht gepredigt wurde, unterschwellig gedacht so, und jetzt wird alles leichter. Und jetzt stehen alle Ampeln auf grün. Und dieser Gott, der ja allmächtig ist, der wird so alle Stolpersteine, die dir auf dem Weg des Lebens können, die wird er beseitigen. Freie Fahrt für immer. Und auf einmal sieht das anders aus. Da gibt's Auseinandersetzungen in der Familie. Vielleicht ist das das Erste. Auf einmal merke ich, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ist gar nicht so gefragt in dieser Welt. Die Leute wollen betrogen werden, habe ich damals als Geschäftsmann oft entdeckt. Ehrlichkeit. Liebe ist manchmal verdächtig, zu süßlich wird das gesehen. Früher hatte ich nie so Gewissenskonflikte. Auf einmal, wenn Jesus und der Heilige Geist in mein Leben kommen, da habe ich auf einmal Gewissenskonflikte. Früher konnte ich 5 Grad sein lassen. Konnte man lügen, ohne rot zu werden. Jetzt geht das nicht mehr. Einmal hast du Schwierigkeiten an der Stelle. Früher hast du einfach drauf losgelebt. Hauptsache Polstersessel, egal welche Richtung. Jetzt willst du zielorientiert leben, nicht nur bequem, sondern erfüllt leben. Du hast ganz andere Ansprüche gewonnen. Und auf einmal widmest du deinen Kopf auch nicht nur zum Konsumieren, sondern um große Fragen zu stellen und zu durchdenken. Was macht ihr Christen euch immer für große Fragen? Mensch, gebt doch Gas, lebt, so sagen manche Skeptiker. Geht nicht mehr, kann man nicht mehr. Man hat den Kopf nicht nur, um die Frisur zu halten. Und auf einmal an der Stelle, da kommen so manche Fragen hoch. Und da bricht auf einmal Sehnsucht nach Ägypten auf. Kennst du das? Sehnsucht nach Ägypten auf. War das Leben als Nichtchrist, das nicht ganz so genau nimmt, war das nicht leichter? Dass ich einen Vater im Himmel habe, ist das denn so wichtig? Diese Erde. oder Vergebung der Schuld. Ja, du lieber Schreck, kann ich mich auf eine Couch legen irgendwo? Und dass ich ein reines Gewissen habe, ist das denn so wertvoll? Und dass ich eine lebendige Hoffnung habe, eine Ewigkeitsperspektive, ist das nicht die unerreichbare Taube auf dem Dach und der Spatz in der Hand, wäre viel realer? Ihr Lieben, ich muss euch was bekennen, ihr könnt mich ja nicht mehr so lange rausschmeißen. Aber ich habe auch manchmal diese Anfechtung gehabt, wenn ich mich über die Gemeinde geärgert habe. Sagen wir über die Gemeinde in Garmisch-Partenkirchen. Wenn ich mich über die geärgert habe, das ist manchmal passiert. Ach, und dann diese Umwege und diese, ach, und bis der Letzte da irgendwo gespurt hat und geschnallt hat, wo es hingehen muss. Und ach, ich sage, Herr, wäre ich noch in meinem kaufmännischen Beruf? Nicht, dass ich ein Träumer bin und denke, da lief alles wie geschmiert und so weiter. Aber Mensch, da werden Dinge gesagt und da werden die getan und wenn ich spurt, dann ist irgendwo Schluss. Da hat mich manchmal Ägypten aus dem kaufmännischen Bereich irgendwo gekitzelt und gesagt, da möchtest du hingehen und da wollen alle mitziehen irgendwo. Ich weiß, nachher kriege ich die Korrekturen und sage, so ist das alles gar nicht. Für mich war es eine Anfechtung. Ich kannte ja nur auch die andere Seite. Da kannst du das gestalten, da geht's vorwärts und manchmal geht's so lahm in der Gemeinde und ach, da musst du noch 5 Ehrenrunden drehen, bis jeder irgendwo im Boot ist. Ach, wie gesagt, es war die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen. Und dann habe ich mich oft gesehnt nach Ägypten. Nach Ägypten. Und dann war mir das andere gar nicht mehr so wertvoll. Ich hatte einen getrübten Blick, was es bedeutet, in der Gemeinde zu leben. Das ist für mich das Größte auf der Erde, bei aller Menschlichkeit, das Größte, was man auf dieser Erde erleben kann. Das ist Gemeinde mit aller Fehlerhaftigkeit, mit allen Runzeln und mit allen Problemen bei dir und bei mir und bei uns als gesamte Mannschaft. Aber das zu sehen, auf einmal ist der Blick getrübt. Liebe Freunde, lasst uns das mal festhalten. Ich weiß nicht, wo dich das berührt. Was wir in solchen Stunden bei Schwierigkeiten oder in Anfechtungssituationen begehren oder wo wir uns hinsehnen, das ist Ägypten, Freunde. Das ist Ägypten. Das ist letztlich Sklaverei und nicht Freiheit. Und das tut mir so unendlich leid, da leide ich wie ein Hund, entschuldigt den Ausdruck. Wenn ich Menschen sehe, die gehen im Glauben rückwärts. Und wenn du so im Finale bist so ungefähr, dann schaust du zurück und dann siehst du Menschen, die mal dabei waren und die sich entfernt haben. Das tut weh. Und die denken, sie gingen ins Licht, Freunde, und sie gehen alle in die Dunkelheit. Alle. Der eine so und der andere so. Todsicher. Das tut weh. Und dann passiert das. Die sind da also in der Falle. Und dann sagt Gott ihnen etwas. Gott reagiert. Mose antwortet ihnen, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Den Satz muss man auswendig lernen und sich in jeder Bibel unterstreichen. Der Herr wird für sein Volk streiten. Und ihr werdet stille sein. Ihr werdet da irgendwo vielleicht mit eingebunden. Ihr müsst auch einen Fuß vor den anderen setzen und vieles andere mehr. Und nicht Däumchen drücken. Das schon. Aber der Herr tut das Eigentliche. Ihr werdet Anschauungsunterricht seiner Fürsorge und Macht erleben. Gott übt Gericht an dem verbohrten Pharao. Freunde, und das ist so interessant auch, das zu lesen, dieser Pharao, der sich selbst gegenüber Gott und seinem Volk Dinge anmaßt und wo Gott dann seinerseits reagiert und irgendwo ist die Tür ins Schloss gefallen und er übt Gericht an dem verbohrten Pharao. Es ist gefährlich, mit Gott zu boxen. Und dann erlebt dieses Volk eine Machtdemonstration Gottes. Dass Gott Wunder tut.
Ich finde es immer so köstlich, wenn Leute überlegen, wie das so alles zugegangen sein kann. Und dann kommt man von Pontius zu Pilatus und vieles andere mehr. Bringt wenig. Bringt wenig. Und wie Gott auch natürliche Dinge mit eingebaut haben kann, kann er. Kein Problem. Ganz gewiss. Aber es bleibt der mächtige Arm Gottes. Darf ich dich mal fragen, wann hast du zum letzten Mal eine Machtdemonstration Gottes in deinem Leben erlebt? Wo du nicht sagen konntest, ich habe es geschafft oder habe es wieder geschafft, sondern Gott. Gott, vielleicht sogar ohne dich und gegen dich. Eine Machtdemonstration, wie Gott eine radikal verschlossene Tür geöffnet hat, wie Gott in einer Aussichtslosigkeit auf einmal eine neue Aussicht und Perspektive geschenkt hat und wie Gott Menschenherzen gelenkt hat wie Wasserbäche. Wie Wasserbäche. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Ich erlebe das auch nicht jeden Tag. Und das sollte man sich auch nicht abhängig machen. Ganz gewiss. Ich habe das vor kurzem ganz nah und wahrscheinlich noch näher als jeder andere in dieser Gemeinde erlebt, in der Pastorenberufung, in meiner Nachfolgefrage. Das war Machtdemonstration Gottes. Auf einzigartige Weise. Ihr Lieben, wir kommen immer wieder in schwierige Situationen hinein. Auch als glaubende Menschen, die unterwegs sind. Und dann fragen wir uns, ob unsere Kraft reicht. Ob ich die Ruhe bewahren kann. Und ob ich die Angst überwinden kann. Und ob ich die Hoffnung noch festhalten kann. Das kommt so an uns heran wie an jeden Menschen. Eine Garantie für ein angstfreies und problemloses Leben gibt es nicht in dieser Welt. Auch für glaubende Menschen nicht. Angst und Leid bleiben wir nicht vorbewahrt. Aber der Herr geht mit uns und er hält uns fest. Ich werde mit euch sein und ich werde für euch streiten. Ich werde für euch streiten. Und wenn du am Boden bist, dann soll das nicht aus sein mit dir. Und wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann werde ich einen neuen Weg schaffen, wo dein Fuß hintreten kann. Und wenn manches in deinem Leben wegbricht, das kann sein. Den Wert, den behältst du und den verlierst du nie. Und dafür bin ich der Garant. Und wenn du vor einer schweren OP stehst, dann werde ich mit dir gehen, in die OP, egal wie sie auch ausgeht. Und auch, wenn es zum letzten Gang auf dieser Erde geht, zum Sterben, dann gehörst du immer noch mir. Ich las die Tage den Satz, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Umfasst alles. Ich werde für euch streiten und ihr werdet still sein. Ihr Lieben, das wollen wir nicht vergessen, dass wir unter diesem Schutz Gottes leben, unter der Fürsorge Gottes und wo er hier und da machtvoll eingreift. Machtvoll eingreift. Und wir wollen anbetend und froh bekennen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich mein ganzes Leben aufbaue. Und dann heißt es hier, das erfüllte sie mit Furcht und Staunen. Und sie fassten ein neues Vertrauen zu ihm. Was hinterlässt dieses Wort Gottes bei dir? Ein neues Staunen, eine neue Liebe, ein neues Vertrauen und eine neue tiefe Dankbarkeit, dass dieser Herr mit uns unterwegs ist. Gott schenke das. Amen.